Wir haben das letzte Mal Psalm 110 fertig studiert, zweimal. Und nun möchte ich zu Psalm 109 kommen. Ich habe aus bestimmten Überlegungen zuerst Psalm 110 genommen und möchte jetzt aber zeigen, was der Zusammenhang ist zwischen diesen beiden Psalmen. Aber zu Beginn wollen wir einfach mal den Psalm, so wie er da steht, durchlesen und dann gehen wir auf diese Zusammenhänge ein. Ja?
Ein Psalm Davids vorzusingen. Gott, mein Ruhm, schweige nicht, denn sie haben ihr gottloses Lügenmaul wider mich aufgetan. Sie reden wider mich mit falscher Zunge und reden giftig wider mich allenthalben und streiten wider mich ohne Grund. Dafür, dass ich sie liebe, feinden sie mich an. Ich aber bete. Sie erweisen mir Böses für Gutes und Hass für Liebe. Gib ihm einen Gottlosen zum Gegner und ein Verkläger stehe zu seiner Rechten. Wenn er gerichtet wird, soll er schuldig gesprochen werden und sein Gebet werde zur Sünde. Seiner Tage sollen wenige werden und sein Amt soll ein anderer empfangen. Seine Kinder sollen Waisen werden und sein Weib eine Witwe. Seine Kinder sollen umherirren und betteln und vertrieben werden aus ihren Trümmern. Es soll ein Wucherer alles fordern, was er hat, und Fremde sollen seine Güter rauben. Und niemand soll ihm Gutes tun, und niemand erbarme sich seiner Waisen. Seine Nachkommen sollen ausgerottet werden, ihr Name soll schon im zweiten Glied getilgt werden. Der Schuld seiner Väter soll gedacht werden vor dem Herrn, und seiner Mutter Sünde soll nicht getilgt werden. Der Herr soll sie nie mehr aus den Augen lassen, und ihr Andenken soll ausgerottet werden auf Erden, weil er so gar keine Barmherzigkeit übte, sondern verfolgte den Elenden und Armen und den Betrübten, ihn zu töten. Er liebte den Fluch, so komme er auch über ihn. Er wollte den Segen nicht, so bleibe er auch fern von ihm. Er zog den Fluch an wie sein Hemd, der dringe in ihn hinein wie Wasser und wie Öl in seine Gebeine. Er werde ihm wie ein Kleid, das er anhat, und wie ein Gürtel, mit dem er alle Zeit sich gürtet. So geschehe denen vom Herrn, die wider mich sind, und die Böses reden wider mich. Aber du, Herr, sei du mit mir um deines Namens willen, denn deine Gnade ist mein Trost, errette mich. Denn ich bin arm und elend, mein Herz ist zerschlagen in mir. Ich fahre dahin wie ein Schatten, der schwindet, und werde abgeschüttelt wie Heuschrecken. Meine Knie sind schwach vom Fasten, und mein Leib ist mager und hat kein Fett. Ich bin ihnen zum Spott geworden. Wenn sie mich sehen, schütteln sie den Kopf. Steh mir bei, Herr, mein Gott, hilf mir nach deiner Gnade und lass sie inne werden, dass dies deine Hand ist und du, Herr, das tust. Fluchen sie, so segne du. Erheben sie sich gegen mich, so sollen sie zu Schanden werden. Aber dein Knecht soll sich freuen. Meine Widersacher sollen mit Schmach angezogen und mit ihrer Schande bekleidet werden, wie mit einem Mantel. Ich will dem Herrn sehr danken mit meinem Munde und ihn rühmen vor den Menschen, denn er steht dem Armen zu Rechten, dass er ihm helfe von denen, die ihn verurteilen.
Bevor wir so in die Details des Psalms hineingehen, eine Frage: Woher kommt die Überzeugung, dass Psalm 109 auch ein messianischer Psalm ist? Also ein Psalm, der auf den Messias, auf den Christus hinweist. Vers 8, ja, warum? Und gäbe es dafür noch einen weiteren Beleg? Ein weiteres Argument.
In Apostelgeschichte 1 zitiert.
Jawohl, schlagen wir mal auf. In Apostelgeschichte 1, da finden wir die Jünger und Jüngerinnen zusammen. Nach der Himmelfahrt des Herrn Jesus. Und da war eine ganz eindrückliche Gebetsversammlung, beschrieben ab Kapitel 1, Vers 13. Und dann in diesen Tagen steht Petrus auf und klärt Verschiedenes. Könnte jemand lesen ab Vers 15 und folgende? Gut, und hier haben wir ein Zitat aus Psalm 69, Vers 25. Diesen Psalm haben wir auch schon als messianischen Psalm studiert. Und weiter?
Und sein Amt empfange ein anderer.
Jawohl, und das ist jetzt Psalm 109, Vers 8. Beziehungsweise 9, je nach Bibelausgabe. Ja, weiter?
So muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, die ganze Zeit über, in welcher der Herr Jesus unter uns ein- und ausging, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, da von uns hinweg aufgenommen wurde, einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie stellten zwei dar: Josef, genannt Barnabas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias. Und sie beteten und sprachen: Herr, du Kenner aller Herzen, zeige an, welchen von diesen beiden du erwählt hast, das Los dieses Dienstes und Apostelamt zu empfangen, von dem Judas abgewichen ist, um hinzugehen an seinen eigenen Ort. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde zu den 11 Aposteln hinzugesetzt.
Danke. Also hier haben wir nun die Erklärung des Apostels Petrus, dass Psalm 69 eben ein messianischer Psalm ist und ebenso Psalm 109. Und woher hatte Petrus dieses Wissen? Es ist uns klar, als der Herr Jesus mit den Jüngern herumreiste, hat er immer wieder darauf hingewiesen, dass er leiden und sterben würde in Jerusalem. Aber die Jünger haben das nicht verstanden. Und ihre Herzen waren verhärtet, sagen uns die Evangelien. Und schließlich so in Matthäus 16, als der Herr darüber sprach, hat sich Petrus dagegen gewandt und gesagt: Das widerfahre dir nicht, Herr. Und der Herr Jesus widerstand ihm: Gehe hinter mich, Satan. Denn du sinnest nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Aber mit dem Sterben und mit der Auferstehung des Herrn Jesus ist auch geistlicherweise so eine gewaltige Wende eingetreten. Und denken wir die zwei Jünger, die mit dem Herrn nach Emmaus gingen, Lukas 24, die haben ja einen Privatunterricht bekommen, wie wir uns das nur von Herzen wünschen könnten. Der Herr Jesus hat auf dem ganzen Fußweg von etwa 2,5 Stunden, hat er ihnen das ganze Alte Testament, sind mit ihnen durch das ganze Alte Testament hindurchgegangen, im Gesetz Mose, in den Propheten und in den Schriften, den Psalmen, und hat ihnen erklärt, was ihn betraf. Und dann kommt dazu, dass der Herr Jesus dann nach der Auferstehung 40 Tage mit den Jüngern zusammen war. Apostelgeschichte 1, Vers 3. Könnte das jemand noch lesen?
Ihnen erwies er sich auch nach seinen vielen Leiden als lebendig.
Jawohl, also der Herr Jesus hat in diesen 40 Tagen von der Auferstehung bis hin zur Himmelfahrt, da hat er die Jünger, kann man sagen, systematisch unterwiesen im Wort Gottes. Und die ganzen Zusammenhänge mit dem Alten Testament verdeutlicht, da wo es eben noch nicht klar war. Und das ist nun der Hintergrund, warum Petrus so die Schrift mit Autorität und Überzeugung auslegen kann. Und wenn wir dann weiterlesen würden, Apostelgeschichte 2, 3, ab Pfingsten, da sehen wir, wie die Apostel dann täglich die Menge der, die zum Glauben gekommen waren, ab Pfingsten unterwiesen haben. Und die haben diese fundamentalen Belehrungen, die der Herr ihnen auch gerade am Schluss, schon durch die ganzen 3 Jahre, aber ganz besonders eben am Schluss gegeben hatte, weitergegeben. Und so haben wir also vom Neuen Testament her einen ganz klaren Hinweis auf, dass Psalm 109 eben messianisch ist und dass dieser Vers 8 bzw. Vers 9 sich auf Judas bezieht. Seine Tage seien wenige, sein Amt empfange ein anderer. Und so ist Judas frühzeitig gestorben durch Selbstmord. Und dieses Apostelamt, das er innehatte, während dieser langen Zeit des öffentlichen Wirkens des Herrn Jesus, das musste er Matthias abgeben. Gut, das hilft uns mal, an Psalm 109 mit ganz anderen Augen heranzugehen, als wie man das vielleicht machen würde, wenn man diesen Hintergrund gar nicht hätte vom Neuen Testament her. Nun, der Zusammenhang zu Psalm 110. Wir haben ja letztes Mal gesehen, Psalm 110 wird so oft im Neuen Testament zitiert und durch den Heiligen Geist ausgelegt, also viel mehr als jetzt Psalm 109. Aber wir haben da eine ganz interessante Brücke. Liest noch jemand Psalm 110, Vers 1? Jawohl. Also wir haben letztes Mal gesehen, der Jesus nach seiner Himmelfahrt hat er den Ehrenplatz zu Rechten Gottes eingenommen. Als Auszeichnung, als Lohn dafür, dass er bis in den Tod gegangen ist. Und um die Worte von Philipper 2, Vers 5 zu nehmen, da sehen wir 7 Stufen, wie der Herr Jesus, der Gott gleich war, sich als Mensch erniedrigt hat. Und dann heißt es sechstens, und er war gehorsam bis zum Tod, aber nicht irgendein Tod, ja, zum Tod am Kreuze. Und die Antwort Gottes darauf, auf diese 7-fache Erniedrigung des Herrn, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und das ist dieser Name Herr, Kyrios. Und hier haben wir, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Das ist also der Ehrenplatz des Herrn Jesus seit seiner Himmelfahrt bis heute. Und nun in Psalm 109, da finden wir den Herrn Jesus auf Erden, während seines Lebens auf der Erde und wie er da eben angefeindet worden war. Aber trotz dieser Feindschaft, die er von den Menschen erlebt hatte, sehen wir, wie Gott zu ihm stand. Liest jemand den letzten Vers von Psalm 109?
Denn er steht dem Armen zu Rechten, dass er ihm helfe von denen, die ihn verurteilen.
Jawohl. Also Gott stand zur Rechten des Menschen Jesus hier auf Erden. Und nun, der Herr Jesus ist bis zum Schluss gegangen. Er kam in den Himmel und Psalm 110, Vers 1 sagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich lege und so weiter. Also dieser Zusammenhang ist ja ganz interessant vom letzten Vers vorher zum ersten Vers im Psalm 110. Gott zur Rechten des Herrn Jesus als der Arme, der tief Erniedrigte und dann der Herr Jesus, der Erhöhte, zur Rechten Gottes. Und das zeigt uns, dass eben die Psalmen nicht einfach so irgendwie angeordnet worden sind. Es ist ja nicht so, dass die Psalmen in einer chronologischen Reihenfolge stehen, von Psalm 1, 2 und so weiter, sondern das Ordnungsprinzip ging nach ganz anderen Kriterien. Erstens mal können wir sagen, die 150 Psalmen sind eingeteilt in mehrere Bücher, nämlich wie viele? Fünf Bücher, das haben wir auch schon gesehen. Die sind also im Grundtext auch so unterschieden, diese Bücher. Man kann kurz zurückblättern, Psalm 107 am Anfang, sieht man dort fünftes Buch. Das ist nicht eine künstliche spätere Einfügung, sondern das ist im Grundtext so, diese Einteilung in fünf Bücher, unterschiedlicher Länge. Und zwischen diesen fünf Büchern gibt es inhaltlich ganz verbannte Parallelen zu den fünf Büchern Mose. Und dann ist aber noch so, dass eben die Psalmen in ihrer Anordnung haben die inhaltlich eben eine zusammenhängende Linie. Wir haben ja zum Beispiel bei Psalm 23 das so schön gesehen, oder Psalm 22, dort sieht man den Herrn Jesus als den guten Hirten, der sein Leben lässt. Das ist ein Kreuzespsalm. Dann kommt Psalm 23, dort findet man den Herrn Jesus als den großen Hirten der Schafe, auferweckt aus den Toten, so wird er genannt in Hebräer 13. Und am Psalm 24 beschreibt den Herrn Jesus als den König, der am Ende der Zeit zurückkehren wird, um nach Jerusalem einzuziehen. Und da haben wir den Erzhirten, der offenbar werden wird in der Endzeit, wie das 1. Petrus 5 sagt. Also Psalm 22, der gute Hirt, Johannes 10. Psalm 23, der große Hirt, Hebräer 13. Psalm 24, der Erzhirt oder Oberhirt, 1. Petrus 5. Und so ist es also wichtig beim Lesen der Psalmen, dass man nicht nur die Psalmen für sich liest, sondern dass man den Zusammenhang beachtet der fünf Bücher, der Psalmen und dann eben die Reihenfolge der Psalmen. Das ist natürlich meistens nicht so leicht und auf den ersten Blick zu erkennen. Das meint auch niemand, dass es irgendwie einfach sei, aber es lohnt sich da zu forschen. Und wir lesen ja in Sprüche 25, es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber der Könige Ehre, eine Sache zu entdecken. Und wir sind ja als Gläubige zu einem Königtum und zu Priestern gemacht worden, seinem Gott und Vater, Offenbarung 1, Vers 5. Also ist es eine Würde, die uns verpflichtet im Bibelstudium. Ja, jetzt schauen wir uns die ersten fünf Verse an, nochmals. Da hören wir ganz klar die Stimme des Herrn Jesus hier auf der Erde. Liest nochmals jemand Psalm 109, Vers 1.
Dem Vorsänger ein Psalm Davids. O Gott, den ich rühme, schweige nicht.
Ja, also der Herr Jesus war ständig in seinem Leben in der Anbetung. Er hat Gott gerühmt und dazu vielleicht ein Beispiel, Matthäus 11, Vers 25. Da haben wir so ein Beispiel, wie der Herr Jesus in seinen Erdentagen Gott eben gelobt hat. So dass Gott hier mit einem Titel genannt wird, Gott meines Lobes. Das ist ein Name Gottes. Ja, wer liest Vers 25 und 26?
Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir.
Ja, und so weiter. Dann ist die Bemerkung von Matthäus wichtig. Zu jener Zeit hat der Herr Jesus so gebetet, ich preise dich, Vater. Was ist der Zusammenhang? Gleich in den Versen vorher, Verse 20 bis 24, finden wir, wie der Herr Jesus die Städte, in denen er am meisten Wunderwerke getan hatte und die trotzdem nicht Buße getan hatten, gescholten. Vers 20, dann fing er an, die Städte zu schelten, in welchen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Das ist Chorazin, Bethsaida und Kapernaum. Die bilden so ein Dreieck geografisch, ganz am oberen Ende des Sees Genezareth. Man hat das auch schon genannt, das evangelische Dreieck, weil in diesen drei Städten der Herr Jesus eben am meisten gedient hatte. Und gerade diese Städte haben ihn abgelehnt, obwohl die Überzeugungskraft der Wunder nirgends so intensiv war wie gerade dort. Und dann heißt es hier, in jenen Tagen, zu jener Zeit, hob Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater. Also eigentlich müsste man doch völlig niedergeschlagen und enttäuscht und frustriert sein, wenn Menschen so reagieren wie die Menschen von Bethsaida, Chorazin und Kapernaum. Und der Herr Jesus sagt, ich preise dich, Vater. Also sogar in dieser Enttäuschung, und er hat ja diese Enttäuschung auch wirklich empfunden, aber auch da kann er preisen, weil er einen höheren Plan Gottes darin sieht. Und das, er preist den Vater, dass er eben den Stolzen das Licht nicht gegeben hat. Aber denen, die bewusst sind, wie klein und unselbstständig wir Menschen eigentlich sind, das sind die Unmündigen, denen hat Gott es geoffenbart. Und der Herr Jesus preist Gott für diesen Plan, dass es eben den Stolzen verborgen bleiben soll, aber denen, die sich demütigen und denen es klar ist, dass sie eben nicht in eigener Kraft durchs Leben kommen, denen offenbart es Gott. Ganz interessant, es gibt so in den Medien, wurde gerade vor kurzem veröffentlicht, eine Studie über Atheisten. Da wird behauptet, dass der Durchschnitt der Atheisten hat 6 IQ-Punkte mehr als religiöse Menschen. Ist natürlich sowieso ein Problem, die mischen natürlich mit Religion alles zusammen, ob Christentum, Islam und so weiter. Ja, und dann sagen sie, und die Untersuchung zeigt auch, dass eben Atheisten im Allgemeinen mehr Selbstbewusstsein haben. Dass sie eben nicht meinen, ich brauche jemand, der mir hilft, oder? Ich mache es selber. Ja, das sind die Stolzen. Aber denen verbirgt es Gott. Und denen, die Unmündigen, das sind die, die merken, auch als erwachsener Mensch, brauche ich Gottes Gnade, um durch die Stürme des Lebens hindurchzugehen. Und denen hat Gott es geoffenbart. Ja, aber da sehen wir, blicken wir da in Matthäus 11 so in das Herz des Sohnes Gottes als Mensch hier auf der Erde hinein. Gott meines Lobes. Schweige nicht. Und er tut das eigentlich im Zusammenhang mit den Menschen, die ihn abgelehnt haben. Und gerade auch darum geht es im Psalm 109. Vers 1 nochmals, oder Vers 2. Gott meines Lobes, schweige nicht. Liest jemand jetzt weiter? Jawohl, noch weiter.
Mit Worten des Hasses haben sie mich umgeben und ohne Grund gegen mich gestritten. Für meine Liebe feindeten sie mich an, ich aber bin stets im Gebet.
Jawohl, bis hierher. Ja, jetzt könnten wir in den Evangelien alle diese Stellen nachlesen, wo gegen den Herrn Jesus geredet wurde, wo ihm Fallen gestellt wurden, um ihn vor Gericht bringen zu können. Aber lesen wir ein Beispiel in Matthäus 27, Vers 59. 26, Vers 59 meine ich.
Zeugen herzu und sprachen, dieser hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen Jesus aber schwieg.
Ja, das reicht. Ja, also hier haben wir diese nächtliche Verhandlung in dem Privathaus von dem Hohenpriester Kaiaphas. Es war ja so, der eigentliche Prozess Jesu, der juristisch gelten sollte, der fand ja erst statt, als das Morgenlicht an diesem Freitagmorgen aufgegangen war. Matthäus 27, 1 und 2, kann jemand kurz lesen? Jawohl, das ist ganz wichtig, diese Bemerkung, als es aber Morgen geworden war. Denn in der rabbinischen Literatur findet man das Gesetz, wenn eine Gerichtssache um Leben und Tod geht, darf man die nicht nachts führen. Nun, war also klar an diesem Vorabend nach dem Passafest, als der Herr Jesus verhaftet worden war im Garten Gethsemane, da konnte man keine Gerichtsverhandlung durchführen. Aber um die Zeit voll auszunützen, hat man eben Zusammenkünfte in dem Privathaus, zuerst von dem Schwiegervater von Kaiaphas, von Annas, durchgeführt. Das wird nur im Johannesevangelium erwähnt. Und dann wurde er zu Kaiaphas gebracht. Und hier haben wir diese Kaiaphas-Verhandlung. Da wurden bereits Zeugen aufgerufen, um gegen den Herrn aussagen zu können. Und damit wollte man Zeit sparen. Das war zwar inoffiziell, unverbindlich, alles, was hier getan wurde, aber man hatte dann schon Vorarbeit geleistet und sobald die Sonne aufging über dem Horizont des Ölberges, konnte man in die königliche Säulenhalle, dort war der Sitz des Sanhedrins, und konnte in Eile die Gerichtsverhandlung durchführen. Ja, und das zeigt eben diesen Hass gegen den Herrn. Also man hat das Gesetz so umgangen, indem man eigentlich die Gerichtsverhandlung zwar durchgeführt hat, aber inoffiziell, und das Ergebnis war dann schon klar für den Morgen, und in Kürze konnte der Entscheid Todesstrafe gefällt werden. Und da das Judentum damals von den Römern auferlegt, kein Recht hatte auf Todesstrafe, mussten sie ihn dann Pontius Pilatus übergeben, dem Landpfleger, damit er die Todesstrafe ausübt. Aber da zeigt sich eben dieser Hass. In der rabbinischen Literatur gibt es auch das Gesetz, wenn es um Leben und Tod geht oder überhaupt Gerichtsverhandlung, darf nicht von Anfang an das Ergebnis festgelegt werden. Und wir sehen aber, dass sie zusammenkamen, Vers 59, die führenden Priester aber und die Ältesten und das ganze Synedrium suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, damit sie ihn zu Tode brächten. Und sie fanden keines. Also es war ganz klar, das Ziel war, er muss sterben und jetzt brauchen wir die Gründe dafür. Und das offenbart eben diesen ganzen Hass. Nachdem der Herr Jesus eben diesen 3 Jahren nur Gutes erwiesen hatte, haben sie ihn so angefeindet, wie er sagt, Psalm 109, Vers 4, und mit Worten des Hasses haben sie mich umgeben und haben gegen mich gestritten ohne Ursache. Für meine Liebe feindeten sie mich an und so weiter. Und damit wir sehen, was der Herr getan hat, so zusammenfassend, beschreibt Petrus in Apostelgeschichte 10 den Dienst des Herrn Jesus. Da wird so deutlich, wie sie ihn eben für das Gute angefeindet haben. Apostelgeschichte 10, Vers 38, könnt jemand vorlesen, bitte. Also eine ganz knappe Zusammenfassung seines Dienstes. Jesus von Nazareth, der umherging, wohltuend und heilend, alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Gott war mit ihm. Und als Ergebnis, er muss sterben. Also das ist wirklich Hass und Ablehnung des Erlösers, obwohl man keinen Grund dafür hatte. Und dann heißt es aber in Psalm 109, Vers 4, was die Haltung des Herrn Jesus war. Lies das nochmals jemand.
Dafür, dass ich sie liebe, feinden sie mich an.
Und jetzt kommt's. Jawohl. Ich aber bete. Wer hat noch eine andere Übersetzung?
Ich aber bin stets im Gebet.
Jawohl, das ist die neue Elberfelder oder alte?
Elberfelder.
Die neue, oder? Ja, die neue. Ja. Ist klar. Ist da noch etwas kursiv gesetzt?
Ja, stets im Klammer.
Ah ja, und das bedeutet, was bedeutet das?
Dass er ständig gebetet hat.
Ja, aber wenn es in Klammern steht, jetzt für auf die Elberfelder bezogen, was bedeutet das?
Dass sogar im Text steht.
Dass das im hebräischen Text nicht steht, sondern um des besseren Verständnisses im Deutschen ergänzt werden musste. Das heißt also, ganz wörtlich steht hier im hebräischen Text, va'ani tefila. Ani tefila, ich Gebet.
Also ich bin das Gebet.
Ich bin Gebet. Sein ganzes Leben war Gebet. In seinem ganzen Leben war der Herr Jesus in vollkommener Gemeinschaft mit dem Vater. Sein ganzes Leben ist Gebet. Wir haben ja verschiedene Aufrufe im Neuen Testament, dass wir alle Zeit beten sollten. Zum Beispiel sagt das der Herr Jesus seinen Jüngern in Lukas 18. Können wir es aufschlagen? Lukas 18, Vers 1.
Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie allerzeit beten und nicht ermatten sollten.
Jawohl, und dann kommt dieses Gleichnis von der Witwe, die ständig zum Richter ging, ein gottloser Mann, aber weil sie diesen Richter ständig bearbeitete mit ihrem Anliegen, am Schluss hat er sich gesagt, also damit die Frau endlich aufhört, verschaffe ich ihr Recht. Und dieses Bild, dieses Gleichnis nimmt der Herr Jesus, um uns zu zeigen, wie wir dem gerechten Richter gegenüber uns verhalten sollen im Gebet. Dieses eindringliche Beten für das, was recht ist. Und so sagt der Herr, dass sie alle Zeit beten sollen. Also das heißt anhaltend und nicht aufgeben. Natürlich ist damit nicht gemeint, dass kein Moment vergehen kann, wo wir nicht beten. Ist ja gar nicht möglich. Gott will ja, dass wir unsere Arbeit tun und sie gut tun. Aber es drückt eben aus, dass eine ständige Online-Verbindung da ist. Also heute versteht man das ja gut mit dem Computer. Es gibt Leute, die den ganzen Tag läuft der PC, auch wenn die gar nicht ständig E-Mails anschauen. Aber die Online-Verbindung ist da. Und dann plötzlich macht wieder... Dann weiß man, jetzt ist wieder ein E-Mail reingekommen, oder? Dann hat wieder Kommunikation stattgefunden. Aber da ist eine ständige Verbindung da, eben online. Und so sollten Gläubige eben eine ständige innere Verbindung zum Herrn, zum Vater haben, durch den Heiligen Geist. Und der Herr Jesus ist das vollkommene Beispiel dafür. Ich aber bin Gebet. Im Lukas-Evangelium finden wir den Herrn Jesus 11-mal im Gebet. Können wir mal das ganz kurz anschauen. Die erste Stelle findet sich in Lukas 3. Vers 21. Das war gerade, bevor der Herr öffentlich begann zu dienen. Lukas 3, 21, 22.
Es geschah aber, dass das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.
Jawohl. Also, der Jesus begann seinen öffentlichen Dienst mit Gebet. Obwohl er der Sohn Gottes war und alle Macht hatte. Aber als Mensch war er so vom Vater abhängig, dass er mit diesem Gebet eben seinen Dienst begann. Und wenn er das schon so tat, wie viel mehr ist es bei uns so wichtig, dass wir keinen Dienst tun, ohne dass wir eben wirklich in der Abhängigkeit von Gott stehen im Gebet. Dann die nächste Stelle, Kapitel 6, Vers 12.
Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott.
Jawohl, das war gerade bevor er die 12 Jünger aus der Menge aller Jünger auswählte, um Apostel zu werden. Und da hat er die ganze Nacht im Gebet verbracht. Und dann kommt diese Wahl der Zwölfe, da ist Petrus erwähnt in Vers 14, Andreas, Jakobus, Johannes und so weiter. Und schließlich auch Vers 16 und Judas Iskariot, der auch sein Verräter wurde. Das wusste der Herr von Anfang an, sagt Johannes 6, dass einer sein Verräter werden würde. Können wir das kurz aufschlagen zwischendurch? Aber wir kommen dann zurück zu Lukas. Johannes 6. Ja, genau.
Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben, denn Jesus wusste von Anfang, welche es seien, die nicht glaubten, und wer es sei, der ihn überliefern würde.
Jawohl. Und dann aber noch Vers 70.
Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch die 12 auserwählt? Und von euch ist einer ein Teufel. Er sprach aber von Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, denn dieser sollte ihn überliefern, er, der einer von den 12 war.
Jawohl. Ja, und für Teufel steht das Wort Diabolos, Verleumder. Was wäre die hebräische Übersetzung, Rückübersetzung von Diabolos, Teufel? Also das hebräische Wort, wenn man das auf Hebräisch zurück übersetzt. Satan. Und Satan kommt von einem Verb, Satan, das heißt widerstehen, feindlich widerstehen, und zwar im Sinn von jemanden vor Gericht anklagen und als sein feindlicher Gegner auftreten. Also Satan als Hauptwort, als Name des Teufels, bedeutet der, der eben gegen die Menschen und ganz besonders gegen die Gläubigen vor Gott auftritt als Ankläger. Vielleicht, dieser Gedanke wird jetzt ganz wichtig sein für Psalm 109, darum gehe ich da ein bisschen weiter. Offenbarung 12. Da geht es darum, wie der Teufel in der Zukunft vor Beginn der großen Drangsalszeit, da wird er definitiv aus dem Himmel hinausgeworfen werden. Liest jemand Offenbarung 12, Vers 9 und folgende.
Verklagte Tage und sie haben ihn überwunden und des Blutes des Lammes
der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat.
Jawohl. Also hier wird der Teufel genannt Verkläger unserer Brüder, der also Tag und Nacht, das heißt ständig die Gläubigen vor Gott verklagt. Sobald ein Kind Gottes gesündigt hat, wird es dann auch verklagt. Was? Das ist ein Erlöster. Und der hat so gehandelt. Aber, sagt 1. Johannes 2, Vers 1, wir haben einen Sachwalter, einen Advokaten bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und so ist es, dass der Herr Jesus ständig bei dem Vater für unsere Sache spricht, als Rechtsanwalt. Und zwar so, dass er nicht die Sünde irgendwie entschuldigt, sondern dass er bezeugt, ich bin auch dafür gestorben. Und er wirkt in uns, den Angeklagten, dass wir das auch einsehen und vor Gott immer wieder neu ordnen. Jesus Christus, der Gerechte, unser Anwalt. Aber der Teufel ist also dieser Ankläger. Diabolos bedeutet ja Verleumder und bezeichnet ihn eben als Ankläger vor Gott, der eben die Dinge auch negativ, nicht nur die wahren Dinge sagt, sondern eben auch möglichst so, dass es zu unseren Ungunsten ist. Und Satan heißt einfach, das drückt aus, dass es eben aus einem Hass heraus geschieht, in Feindlichkeit gegen die Gläubigen, dass sie verklagt werden. Nun, Judas wird hier also als Teufel bezeichnet, Johannes 6, oder rückübersetzt als Satan, einer, der sich gegen den Herrn wendet. Und wenn wir da ganz kurz auf Psalm 109 zurückkommen, Vers 4, liest jemand? Jawohl, das Wort anfeinden hier ist auf Hebräisch Satan. Und es kommt nochmals vor in
der Ankläger.
Jawohl, richtig, Vers 6. Ja, aber da geht es dann um etwas anderes. Jetzt um die Feinde des Herrn, dass sie so bezeichnet werden, Vers 20, doch.
Das sei der Lohn für meine Widersacher von Seiten des Herrn.
Jawohl. Und Widersacher ist wieder das Verb Satan. Als Partizip Soten heißt dann eben Widersacher. Und dann nochmals Vers 29.
Kleider mögen sich meine Widersacher mit Schande und in ihrer Schmach wie in einen Mantel.
Jawohl. Also das ist auch wieder das Verb Satan als Partizip, Präsenz, soten. Und eben eine andere Hauptwortableitung ist dann eben Satan, der Widersacher. Aber es ist hier eigentlich das Verb als Partizip. Dreimal wird das so verwendet. Und sehen wir den Zusammenhang. Es geht ja in Vers 8 ganz klar um Judas, seine Tage seien wenige, sein Amt empfange ein anderer. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 6 eben von diesem Widersacher, einer von euch ist ein Teufel, ein Satan. Also da haben wir einen sehr direkten Bezug zu Psalm 109. Und jetzt hat jemand aber gesagt, Vers 6, dort kommt das Wort auch noch vor. Wie war das? Ja. Liest jemand?
Ich stelle einen Gottlosen über ihm, ein Verkläger trete zu seiner Rechten.
Jawohl. Und da ist es nun nicht mehr das Verb, sondern da ist es nun das Wort Satan. Für Widersacher. Also als Gericht für diejenigen, die den Herrn eben angefeindet haben, wird hier das göttliche Gericht ausgesprochen von David. Da soll eben ein Satan oder eben der Satan sich gegen diese Menschen wenden, die sich eben als Satane aufgeführt haben gegen den Herrn selbst. Und da haben wir noch etwas, Was heißt hier von diesem Satan? Vers 6. Der soll auftreten, aber wo?
Zu seinen Richten.
Ja. Also merkt man wie den Zusammenhang. Also der Satan soll zu Rechten treten, aber das ist ja die Seite der Ehre. Und hier nun quasi die Seite des vornehmen Platzes des Widersachers. Und merken wir den Zusammenhang jetzt von Vers 6, dieser Satan auf der Seite dieser Widersacher des Herrn. Und in Vers 31 aber heißt es von Gott, denn er stand zur Rechten des Armen, um ihn zu retten. Und dann nochmals Psalm 110, Vers 1, setze dich zu meiner Rechten, damit ich. Bis ich, ja. Also das ist doch sehr interessant. Jetzt gehen wir zurück ins Johannesevangelium. Ins Lukas-Evangelium. Da schauen wir die nächste Stelle an, über Gebet. Lukas 9. Vers 18.
Und es geschah, als er für sich allein betete, waren die Jünger bei ihm, und er fragte sie und sprach, was sagen die Volksmengen, wer bin ich?
Jawohl. Und in diesem Zusammenhang kommt es dann zu diesem schönen Bekenntnis des Petrus, dass er Christus ist, der Messias, der Sohn Gottes. Und auch da, bevor der Herr eben die Jünger so anspricht, damit sie wirklich sich ganz klar entscheiden, auf welcher Seite stehen sie, da betet er für sich allein. Und dann im gleichen Kapitel, Vers 28.
Es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß, strahlend.
Jawohl. Also, das war ja eine ganz wichtige Sache, diese Verklärung auf dem Berg. Denn für Juden stand er damals im Vordergrund, wenn der Messias kommt, wird er auf dieser Erde herrschen. Nun aber kam der Herr Jesus als der leidende Messias zuerst, der von der Masse verworfen werden sollte. Und diese Begebenheit auf dem Berg war ganz wichtig, als quasi wie ein Pfand, um den Jüngern zu zeigen, dass mit dem herrschenden Messias kommt. Aber das ist noch für die Zukunft aufbewahrt. Jetzt müsst ihr an einen verworfenen Messias glauben. So wie David, jahrelang war er der Verworfene, obwohl er gesalbt war zum Königtum. Und erst später kam er dann zum Königtum. Und so sollten sie verstehen, aber die Zeit des Herrschens, die kommt. Und so war dieses Zeugnis ganz wichtig, dass es eben von Petrus, Jakobus und Johannes, diesen führenden Aposteln, dass es dann weitergetragen werden konnte. Jawohl, er hat jetzt noch nicht die Herrschaft übernommen, aber das wird kommen. Und wir haben ihn bereits so gesehen in der Herrlichkeit, wie er sie haben wird dann im tausendjährigen Reich. Und das ist auch der Grund, warum dann der Teufel versucht hat, diese Zeugen zu eliminieren. In Apostelgeschichte 12 wird dieser Jakobus umgebracht von einem Herodessohn. Und dann heißt es, als der König sah, dass es der Masse der Juden gefiel, dass Jakobus umgebracht wurde, wollte er auch noch Petrus umbringen. Und dann kam dieses Wunder. Die ganze Gemeinde hatte gebetet um Befreiung und schließlich wurde Petrus aus dem Gefängnis herausgeführt. Könnt ihr sich fragen, warum Jakobus nicht? Der musste sterben durch Schwert und Petrus durfte gehen. Das ist die Souveränität Gottes. Aber es mussten eben wenigstens 2 Zeugen für die weiteren Jahre erhalten bleiben. die dieses Zeugnis weitertragen konnten, Johannes und Petrus. Ja, es war ja so, schon in dem Gesetz, in 5. Mose 19,15, ein glaubwürdiges Zeugnis musste durch 2 oder 3 Zeugen bestätigt werden. Und darum hat der Herr Jesus eben 3 Zeugen mitgenommen auf den Berg, aber als dann einer gestorben war, die 2 anderen, die wurden von Gott über Jahre hinaus erhalten und bewahrt. Petrus starb dann auch durch das Schwert, durch Kreuzigung, im Gegensatz zu Paulus, der durch Schwert starb, um 67 nach Christus. Und Johannes durfte alle Apostel überleben und starb dann erst am Anfang der Regierung von 3 Jahren, also etwa 100 nach Christus. So trug er dieses Zeugnis weiter. Aber auch bevor dieses Zeugnis gegeben wurde, finden wir den Herrn Jesus im Gebet. Er wusste ja alles, was kommen würde, auch mit Jakobus und so weiter. Ja, und dann, die nächste Stelle wollen wir dann nach der Pause anschauen. Machen wir 20 Minuten Pause. Wir hatten noch eine Stelle ausgelassen über Gebet in Lukas 5, Vers 16. Wer liest?
Er aber zog sich zurück in die Wüste und betete.
Jawohl. Und der Zusammenhang ist wieder wichtig. Im Abschnitt davor geht es um die Heilung eines Aussätzigen, der dann nach Jerusalem gehen musste, um sich den Priestern zu zeigen. Und die Opfer nach 3. Mose 13, 14 dazu bringen. Und da muss man eben wissen, dass Aussatz eine so schreckliche Krankheit war damals, dass man im Judentum sagte, der Aussätzige ist ein bei lebendigem Leib Toter. Und zwar sagte man, es ist so schwierig, einen Aussätzigen zu heilen, wie einen Toten aufzuerwecken. Und trotzdem, in 3. Mose 13 und 14 sind nicht nur die Angaben gegeben für die Priester, wie man echten Aussatz diagnostiziert, im Gegensatz zu anderen Hautkrankheiten, sondern Kapitel 14 zeigt, wenn jemand vom Aussatz geheilt wird, welche Opfer er da bringen muss. Aber im Judentum finden wir in der Zeit des Alten Testaments kein Beispiel für eine Heilung von Aussatz, außer bei Miriam in 4. Mose. Die war eine Woche, wie?
Bei den 10 Aussätzigen.
Ja, aber die sind nicht geheilt worden.
Aber.
Also jetzt meinen Sie die 10 Aussätzigen, die der Herr geheilt hatte?
Ja,
ja, aber das ist dann eben Neues Testament. Durch den Herrn, aber im Alten Testament finden wir keine Aussatzheilung, außer bei Ausländern.
Genau.
Naaman, der Syrer. Und das ist also schon erstaunlich. Eben ab der Zeit von Mose haben wir keine Beispiele. Und jetzt kommt der Herr Jesus und heilt einen Aussätzigen. Und dieses Wunder war natürlich so außergewöhnlich im jüdischen Zusammenhang, Kontext, dass die Frage natürlich gestellt werden musste, ist dieser Mann der Messias? Und dann war es ja noch so, dieser Aussätzige musste nach Jerusalem gehen. Dort war ja schon damals, als er aussätzig geworden war, genau diagnostiziert worden von den Priesterärzten. Das ist echter Aussatz. Und er musste ausgeschlossen werden aus der Gesellschaft. Und jetzt kommt er zurück und die können also genau identifizieren, das ist diese Person, die damals aussätzig war und jetzt ist er geheilt. Jawohl. Eindeutige Heilung. Und so war natürlich der Bezug gerade direkt zum Sanhedrin. Der wurde ja geleitet durch den Hohenpriester, damals durch Kaiaphas. Und da stellte sich natürlich sofort für den Sanhedrin die Frage, ist das der Messias oder nicht? Ja, und jetzt der nächste Vers, Lukas 5, Vers 17. Wer liest das? Gerade nach dem Gebet von Vers 16.
Es geschah an einem der Tage, dass er lehrte, und er sah
aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren, und des Herrn Kraft war da, damit er heilte.
Das ist ja schon erstaunlich. Aber man sieht, wie schnell wir manchmal in der Bibel die Dinge überlesen. Was steht da? Woher kamen diese Gesetzeslehrer, um den Herrn Jesus zu hören in Kapernaum bei seiner Predigt?
Aus jedem Dorf von Galiläa und de facto jedem Dorf von Judäa.
Also das heißt, aus ganz Israel kamen rabbinische Vertreter, um eine Predigt zu hören. Und das war gerade nachher. Das heißt also, ein Großaufgebot im ganzen Land, die ganze rabbinische Führung Israels muss sich der Frage stellen, ist das der Messias oder nicht? Und dann zuerst sagen die nichts und dann in einer späteren Phase, wenn man weiterliest, beginnen sie Fragen zu stellen, um zu testen, ob das der Messias ist. Und da sehen wir den Herrn im Gebet. Das war der entscheidende Punkt für Israel. Jetzt ihn zu erkennen als Messias oder ihn schließlich zu verwerfen. Und der Herr ist da im Gebet. Da können wir nur ahnen, was der Herr im Gebet gesagt hat. Und er wusste ja, wie es herauskommen würde. Und er wusste, das ist die Chance. Und auch aus Jerusalem kamen sie, nicht wahr? Aus der Hauptstadt. Also die ganz führenden Rabbiner waren auch da. Und in Matthäus 23 später sehen wir, wie der Herr Jesus sagt zu Jerusalem: Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich versammeln wollen, wie die Henne ihre Küken versammelt unter ihr Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Aber da sehen wir den Herrn all diesen Dingen in Gemeinschaft mit dem Vater. Ja, dann weiter, Lukas 11, Vers 1. Ja, also der Herr Jesus betet, die Jünger nehmen das wahr und sein Beten macht ihnen Mut, auch zu beten. Also sein Beispiel bringt sie dazu, den Wunsch zu haben, wir möchten auch richtig beten, so wie du gebetet hast. Und dann lehrt der Herr Jesus sie, dass unser Vater, wenn ihr betet, so sprecht, Vers 2, Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Unser nötiges Brot gib uns täglich und so weiter. Dann Lukas 22. Und 42.
Und er riss sich von hier los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete und sprach: Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe.
Jawohl, also der Herr Jesus sieht in Gethsemane noch einmal die ganzen Schrecken von Golgatha vor sich. Auch, dass er von Gott getrennt werden wird, weil er der Sündenträger werden sollte. Und er, der immer in Gemeinschaft war mit seinem Vater, und jetzt soll er als Mensch von Gott getrennt sein. Das war so schrecklich. Und der Herr bittet, wenn es möglich ist, dann soll das nicht geschehen. Aber er war bereit, den Weg zu gehen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Und da sehen wir ihn im Gebet. Aber im gleichen Kapitel eigentlich schon Vers 31. Noch eine Stelle. Wer liest?
Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten und nicht weichen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder.
Der Herr Jesus hat gebetet für Simon Petrus im Blick auf den Moment, wo er den Herrn öffentlich verleugnen würde. Und das war wirklich ein ganz kritischer Moment, wo sein Glaube hätte Schiffbruch erleiden können. Und der Satan wollte das. Und darum sagte Herr Jesus, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Sichten trennt ja zwischen dem wahren Korn und dem, was eben unbrauchbar ist. Und so sollte auch diese Prüfung zeigen, ob der Glaube von Petrus ein echter Glaube war. Aber bei dieser Prüfung kam er zu Fall, aber nicht definitiv. Und der Herr hat gebetet für ihn, dass sein Glaube nicht aufhöre und hat auch eben im Auge gehabt, dass es bei ihm eine Wiederherstellung gibt, die schließlich ihn befähigen sollte, die anderen als Hirte zu stärken. Darum gab der Herr Jesus dann in Johannes 21 nach seiner Auferstehung Petrus den Auftrag, hüte meine Schafe, weide meine Lämmer. Nachdem er ihn gefragt hatte, Petrus, liebst du mich mehr als diese? Und Petrus hatte den Stolz und Hochmut verloren und darum konnte der Herr ihm dann den Auftrag geben, er soll die Schafe hüten, die Lämmlein weiden. Also auch da das Gebet des Herrn Jesus in der Fürbitte für die Seinen. Und dann weiter Lukas 23, Vers 34. Also hier das Gebet des Herrn um Gnade für seine Widersacher. Nicht wahr? Im Psalm 109 finden wir dann Davids Aufruf zum Gericht über die Feinde des Messias. Das ist eine Seite und die andere Seite ist hier das Gebet des Herrn Jesus um Gnade. Also sogar diejenigen, die ihn ans Kreuz gebracht hatten, konnten noch die Möglichkeit wahrnehmen um Vergebung ihrer Schuld zu bekommen. Aber, das ist die andere Seite, wenn sie diese Gelegenheit nicht wahrgenommen hatten, dann blieb letztlich nur noch das Gericht, so wie das im Psalm 109 so in schrecklichen Worten vorgestellt wird. Ja, und dann in dem Moment des Sterbens, Vers 46, Lukas 23, wer liest? Jawohl. Also das Gebet des Herrn im Moment des Sterbens. Es ist so schön in diesem Lied, O Haupt voll Blut und Wunden. Denn in der letzten Strophe heißt es, und wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Und da wird dann auch die bangste Stunde erwähnt. Und ich meine, auch für Gläubige ist der Moment zu sterben nicht endlich. Natürlich, die Freude ist, wir wissen, wo wir hingehen und die Herrlichkeit danach, aber das Sterben selber ist ja immer noch eine Folge der Sünde, des Sündenfalles. Und der Tod wird in der Bibel ganz klar als Feind bezeichnet, 1. Korinther 15. Aber sogar in diesem Moment eben darf der Gläubige eben im Vertrauen auf seinen Erlöser im Gebet hinübergehen. Und darum lesen wir so schön in 1. Thessalonicher 4, Vers 13 von den Gläubigen, die schon verstorben waren in der Gemeinde in Thessalonich, da heißt es, von denen, die durch Jesum entschlafen sind. Durch Jesum entschlafen, das ist das Vorrecht der Gläubigen, dass sie also gewissermaßen auch im Moment des Sterbens selbst quasi vom Herrn in die Arme genommen werden. Durch Jesum entschlafen. Ein wunderbarer Ausdruck. Und dann Lukas 24, Vers 30.
Und es geschah, dass er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen.
Noch Vers 31.
Ihre Augen aber wurden aufgetan, und sie erkannten ihn, und er wurde von ihnen unsichtbar.
Jawohl. Also es geht im Zusammenhang um die Geschichte mit den Emmaus-Jüngern, mit denen der Herr diesen etwa zweieinhalbstündigen Weg gegangen ist, das ganze Alte Testament erklärt hatte, und die hatten nicht realisiert, wer dieser Fremde war, der mit ihnen ging. Und dann kam der Moment, sie hatten ihn eingeladen, es will Abend werden, Herr, bleibe bei uns. Und er geht und nimmt das Brot, dankt vor dem Essen, das heißt, segnete es, das Dankgebet vor dem Essen, und beim Brotbrechen sehen sie natürlich seine Wunden in den Händen, der Erlöser. Und dann ist er verschwunden. Und also auch da der Herr, der betet und vor dem Essen und sich so seinen Jüngern eigentlich dabei offenbart als der Erlöser. Ja, das sind also 11 Stellen über das Beten, das finden wir so nirgends in den Evangelien als im Lukas-Evangelium. Und das Lukas-Evangelium setzt ja den Akzent auf welche Seite des Herrn? Der wahre, der vollkommene Mensch. Matthäus, der König. Markus, der vollkommene Knecht. Lukas, der vollkommene Mensch. Und Johannes, der wahre Gott. Und das ist schon eindrücklich, dass gerade in diesem Evangelium, wo die Menschheit Jesu am meisten betont wird, haben wir das so wie einen roten Faden durch das Evangelium hindurch. Jesus betet. Und das illustriert so schön Psalm 109, Vers 4. Va'ani tefila, ich aber bin Gebet. Ja, also das ist das vollkommene Vorbild des Herrn Jesus für eine tiefe, anhaltende Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn durch den Heiligen Geist. Ja, und jetzt kommen wir zurück zu Psalm 109. Ab Vers 6 kommt dieser Aufruf zum Gericht über die Widersacher des Messias. Das hatten wir schon mal in einem Psalm. Im Psalm 69, schlagen wir mal kurz auf. Da haben wir gesehen, wie die Verse 1 bis um mit 21 sich ganz auf den Herrn Jesus in seinen Leiden, ganz besonders am Kreuz, beziehen. Liest noch jemand vielleicht die Verse 21 bis 22? Jawohl, das hat sich ja ganz eindrücklich am Kreuz erfüllt. Beides, diese Galle, diese bittere Beigabe mit Droge zur Schmerzstillung, die die Soldaten dem Herrn anboten, das hat er nicht genommen. Weil er als Sündenträger, der stellvertretend leiden sollte unter dem Gericht Gottes, keine Schmerzstillung wollte. Und das dürfen wir natürlich nicht anwenden auf uns, wenn wir leiden, dass wir keine Schmerzstillung benutzen dürften. Glücklicherweise hat ja die Medizin in dieser Hinsicht unglaubliche Fortschritte gemacht. Also wie man das so fein dosieren kann, ist gewaltig. Ich meine, ich mag mich erinnern als Kind, wie mein Vater mir erzählt hat von einer Verwandten, die Krebs gestorben sei, und wie die noch das Nastuch in den Mund genommen hatte, um nicht vor Schmerzen laut herauszuschreien. Und die heutige Schmerztherapie, das ist wirklich etwas ganz Gewaltiges, wo wir Gott dafür danken sollen. Aber beim Herrn ging es darum, dass er eben das Gericht Gottes auf sich nehmen wollte für unsere Sünden. Und da nahm er keine Schmerzstillung an. Aber dann den Essig als reiner Durstlöscher, den hat er genommen. Darauf bezieht sich das. Und jetzt kommt die Ankündigung des Gerichts ab Vers 23. Wer liest da?
Ihr Tisch vor Ihnen soll zur Schlinge werden und zum Fallstrick den Sorglosen.
Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht mehr sehen, und ihre Lenden sollen alle Zeit wanken. Gieße deinen Grimm über sie aus, und die Glut deines Zorns erfasse sie. Ihre Wohnstätte soll verwüstet werden, und in ihren Zelten wohne niemand mehr. Denn sie verfolgen den, welchen du geschlagen hast, und haben sich unterhalten über die Schmerzen deiner Verwundeten.
Jawohl. Also hier wird das Gericht ausgerufen über die Feinde des Messias. Und über, von ihm wird gesagt, Vers 27, den du geschlagen hast, haben sie verfolgt. Und in Römer 10 wird ja aus diesen Versen zitiert. Und da werden diese Verse als Gerichtsausspruch von David vorgestellt. Nur, dass man das kurz sieht. Römer 11. Da erklärt Paulus, dass eben über das jüdische Volk, das den Messias, der Teil, der den Messias verworfen hatte, das Gericht Gottes kommen musste. Und das wird belegt mit Psalm 69. Römer 11, Vers 9. Oder Vers 8 schon, des Zusammenhangs wegen.
Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen, und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Und David spricht, lass ihren Tisch zur Falle werden und zu einer Schlinge und ihnen zum Anstoß und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen, und ihren Rücken beuge alle Zeit.
Ja, das ist also direkt aus Psalm 69. Und hier, wie gesagt, David sagt. Ja, und so drückt also David, der Patriarch, der König Israels, drückt hier das Gericht aus über die aus seinem eigenen Volk, die später den Messias verwerfen würden. Und wir haben ja damals gesehen, wie grausam sich das erfüllt hat. Ihr Tisch wird vor ihnen zur Schlinge. Der Tisch ist ja eine Bezeichnung für den Altar in Jerusalem. Der Tisch des Herrn, Malachi 1. Und das wurde effektiv, wie es hier steht, zur Falle für Israel im Jahr 70. Denn im Frühjahr 70, da gingen die Juden aus dem ganzen Land Israel, aus allen Städten, nach Jerusalem zum Passafest. Das war der Zeitpunkt, als Titus, der Feldherr Titus von Rom her nach Israel kam, um im Auftrag seines Vaters Vespasian den Krieg gegen die Juden zu Ende zu führen. Und das beschreibt Josephus Flavius so eindrücklich. Der sah die Festbesucher nach Jerusalem hinaufgehen und wartete, bis die Stadt zum Bersten voll war. Weil die Passalämmer, die mussten ja in Jerusalem geschlachtet werden. Man durfte kein Passalamm essen, das nicht beim Altar, beim Tisch des Herrn, in Jerusalem geschlachtet worden war. Und darum mussten die alle in die Stadt. Aber der wartete, bis sie drin waren, und dann schloss er definitiv den Belagerungsring, und in 140 Tagen war die Stadt dem Erdboden gleichgemacht, mit mehr, wie Josephus Flavius sagt, als 1 Million Tote. Und so wurde wirklich der Tisch des Herrn ihnen zur Falle. Aber alle Juden, die geglaubt hatten, dass Jesus der Messias ist, die sind nicht mehr nach Jerusalem gegangen, denn der Herr hat ja in Lukas 21 gesagt, wenn ihr Jerusalem von Armeelagern umzingelt seht, so wisset, dass ihre Zerstörung nahe ist. Dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen, und sie sollen nicht in sie, in die Stadt, zurückgehen. Und so wussten sie, wir dürfen auch jetzt beim Passa nicht nach Jerusalem gehen, wir müssen weg ins Westjordanland auf die Berge. Und die sind alle gerettet worden. Von keinem einzigen messiasgläubigen Juden ist bekannt, dass er in die Falle getreten ist und nach Jerusalem ging. Also schrecklich hat sich dieses Wort erfüllt. Und da im Psalm 69 haben wir auch gelesen, Vers 25, verwüstet sei ihre Wohnung, in ihren Zelten sei kein Bewohner. Und das hat ja Petrus auch zitiert in Apostelgeschichte 1, Vers 20 und dann auf Judas bezogen. Aber merken wir, es ist sogar in der Mehrzahl, verwüstet sei ihre Wohnung. Und so bezieht sich das auf alle Feinde des Herrn, diese Gerichtsankündigungen da. Aber in Judas, der ein ganz herausragender Feind des Herrn Jesus war, hat sich dann dieses Wort im Speziellen erfüllt. Und so ist das auch im Psalm 109. Da haben wir ja diese Einzahlform, aber es ist gewissermaßen der, bezogen auf den Widersacher des Herrn, schlechthin. Also auch diese Worte beziehen sich auf alle, die sich gegen den Herrn Jesus wandten, ihn ablehnten. Aber das wird so eindringlich beschrieben in der Einzahl. Aber wir finden dann auch den Plural, Vers 29.
Meine Widersacher.
Jawohl, genau. Und auch in Vers 20 sieht man die Mehrzahl. Das sei der Lohn meiner Widersacher von Seiten des Herrn und derer, die Böses reden gegen meine Seele. Aber wir können sagen, im Vers 8 hat sich ganz speziell in diesem ausgewiesenen Feind des Herrn in Judas erfüllt. Seine Tage seien wenige, sein Amt empfange ein anderer. Er beging Selbstmord und war vielleicht auch da so alt etwa wie der Herr, um 30 herum. Ganz schrecklich. Und da muss man sagen, war der Selbstmord ein Gericht Gottes über Judas. Aber der Herr hatte ihn eigentlich durch die ganzen drei Jahre hindurch, hat er ihm ständig Gelegenheit gegeben zur Umkehr. Und er hatte ihm auch die Kasse anvertraut. Und da hat er sich dann immer wieder als Dieb betätigt, sagt uns Johannes 12. Hat immer wieder Geld entwendet. Aber der Herr hat ihm wirklich diese Sache anvertraut, um ihn zu testen. Und damit auch sein Gewissen eben zu wecken. Aber anstatt die Sache aufzudecken, blieb er beim Betrug bis zum Schluss. Und als er schließlich sah, dass er da Geld machen könnte mit dem Verrat des Herrn, hat er aus Geldliebe sich gegen seinen Herrn erhoben. Aber sogar dort im Garten Gethsemane, wo er mit den Feinden kam zur Verhaftung, wie hat der Herr ihn begrüßt? Also Judas küsste ihn. Ja, aber wie hat der Herr ihn begrüßt? Freund, wozu bist du gekommen? Ich meine, dieses Wort Freund, da hätte er nochmals zusammenzucken sollen. Gut, könnte jemand sagen, aber der Satan war ja schon in ihn gefahren am Vorabend. Ja, aber sind Besessene nicht immer wieder auch frei geworden? Da kann man nicht sagen, dass es definitiv. Auch Besessene können noch frei werden. Und der Herr sagt, Freund, wozu bist du gekommen? Und der kracht nicht zusammen. Der Zusammenbruch kommt erst später. Aber da sehen wir, Gott gibt Gnade, er ruft immer wieder, aber es gibt auch ein zu spät. Und so ließ Gott schließlich diesen Judas eben stürzen, fallen. Und lesen wir ganz speziell noch Psalm 109, Vers 16. Da sehen wir, wie David hier eben über den Messias spricht. Wer liest Vers 16? Jawohl. Also da spricht David über den Messias, der aus seinen Ländern hervorkommen sollte als Mensch, der elende und arme Mann, den der verzagten Herzens war. Wir denken, wie der Herr Jesus in Gethsemane war. Und gerade in Lukas, wo eben seine Menschheit besonders betont wird, lesen wir, dass sein Schweiß wurde wie Blutstropfen. Und das muss man sehr konkret nehmen, denn in der Medizin ist das Phänomen bekannt. Aber nur in ganz, ganz extremen seelischen Belastungen, dass also Blut aus der Blutbahn austreten kann ins Gewebe. Und dieser Ausdruck im Volksmund, Blutschwitzen, das ist nicht irgendwie medizinisch falsch, sondern das gibt es effektiv. Und das zeigt uns, was der Herr empfunden hat, als er die ganzen Schrecken von Golgatha vor sich sah. Nicht nur das, was die Menschen ihm antun würden in der Kreuzigung. Etwas Brutaleres kann man sich ja nicht vorstellen, aber dann das Gericht Gottes, das über ihn kommen sollte. Er zur Sünde gemacht. Aber er gedachte nicht, Güte zu üben und verfolgte den elenden und armen Mann und den, der verzagten Herzens war, um ihn zu töten. Er liebte den Fluch, so komme er auf ihn. Und das Bild in Vers 18 ist ja so drastisch. Wer liest das noch?
Er zog den Fluch an wie sein Kleid. So dringe er wie Wasser in sein Inneres und wie Öl in seine Gebeine.
Jawohl. Also, muss man sich vorstellen, Öl, das man sich auf der Haut einreibt. Und das Öl hat ja diese Eigenschaft, dass es dann sehr schnell und bald wirklich ins Gewebe, in die Haut eindringt. So soll der Fluch über ihn kommen, wie Öl, das wirklich in den Körper, ins Gewebe eingerieben wird. Ein schreckliches Bild. Und von diesem Fluch heißt es dann in Vers 19, wer liest?
Er sei wie ein Gewand, in das er sich hüllt, wie ein Gürtel, womit er stets sich gürtet.
Jawohl, der Fluch als Gewand. Und als Gegensatz könnte man lesen aus Römer 13 am Schluss. Anstatt das Kleid des Fluches, da lesen wir Römer 13 und 14.
Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgerei und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern sieht des Herrn Jesus Christus an, den Herrn Jesus Christus an, und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden.
Jawohl. Also hier haben wir den Ausdruck, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Das ist die enge Verbundenheit der Erlösten mit ihrem Erlöser. Also so eng, wie wir mit den Kleidern verbunden sind, so in ihn gehüllt, als Kontrast eben zu denen, die den Fluch anziehen, weil sie Feinde des Herrn bis zum Schluss bleiben wollen. Und dann kommt im Psalm 109 eine interessante Wende, Vers 20. Wer liest Vers 20?
Das sei der Lohn für meine Widersacher von Seiten des Herrn, für die, welche Böses gegen meine Seele reden.
Jawohl. Also hier kann man natürlich nicht mehr sagen, David spricht. Oder? Hier spricht der Herr selbst. Und aber es ist auch hier übersetzt, in der Übersetzung, die wir gehört haben, als Wunsch, wie das vorher geschehen ist. Aber im Hebräischen ist es effektiv so, dass hier keine Jussiv-Form steht. Jussiv ist die Wunschform. Wir haben in den Versen davor immer wieder das Jehi, es möge sein. Aber hier heißt es wörtlich Sot Peulat Sotnai. Dies Lohn meiner Widersacher. Und da haben Übersetzer natürlich gedacht, ja, im ganzen Zusammenhang ist es ja immer, es sind jetzt Jussi-Formen und darum müsste man sinngemäß auch hier das Verb ergänzen, das nicht da ist, durch ein Jussiv. Also dies möge. Aber ganz streng genommen steht hier einfach, das der Lohn meiner Widersacher. Als Feststellung, das ist der Lohn meiner Widersacher. Also nicht der Herr, der jetzt bittet um das Gericht. Er war noch am Kreuz, auch der um Gnade bat für seine Widersacher. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das Gleiche ist dann auch in Vers 29 beziehungsweise ähnlich. Vers 29, wer liest? Jawohl. Also bekleidet möge, hier ist es sogenannte Futurform und man kann das übersetzen eben als Jussiv, als Wunsch, aber man kann es auch als reines Futurum übersetzen. Also es wird bekleidet werden mit Schande, also es werden bekleidet werden mit Schande meine Widersacher. Also, so kann man in den Versen Psalm 109 unterscheiden zwischen König David, der das Gericht über die Feinde des Messias ausspricht, und dann der Herr, der feststellt, dass dieses Gericht so kommen wird. Und es ist auch so, in 1. Petrus 2, im letzten Abschnitt, sagt der Apostel, dass wir in den Fußstapfen des Herrn Jesus nachfolgen sollen, der gelitten eben nicht zurückgegeben hat, widerschallt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der recht richtet. Und das ist der Punkt, sich dem übergeben, der gerecht richtet. In Römer 12 am Schluss werden die Gläubigen aufgefordert, rächet nie euch selbst. Als Nachfolger des Herrn wünschen wir nicht die Rache für unsere Widersacher, sondern Gnade. So wie der Herr Jesus das getan hat. Aber auch sein Gebet, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, war nicht ein bedingungsloses, hat nichts mit Allversöhnung zu tun, sondern damit, dass eben ihnen tatsächlich dann, ab Apostelgeschichte 2, 3, 4, 5, 6, 7, wurde den Juden das Evangelium durch die Apostel verkündigt. Und auch der ganze Sanhedrin hatte wiederholt Gelegenheit, kollektiv Buße zu tun. Aber sie haben es dann nicht getan. Und trotzdem heißt es in Apostelgeschichte 6, dass viele von den Priestern dem Glauben gehorsam wurden. Also viele Priester haben dann im Nachhinein realisiert, ja, unsere Opfer hier im Tempel. Das ist ja genau das, was jetzt in diesen Tagen geschehen ist. Der Messias hat sein Leben gegeben am Kreuz. Und die sind umgekehrt. Und so hat sich dieses Wort erfüllt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber es ist keine bedingungslose Gnade ohne Ende. Es gibt ein Gericht, es gibt ein zu spät. Und so sagt der Herr, also in Vers 20, das ist der Lohn meiner Widersacher von Seiten des Herrn. Und dann sehen wir wieder, wie der Herr als Mensch betet. Vers 25 wollen wir noch herausgreifen. Wer liest?
Und ich bin ihnen zum Hohn geworden. Wenn sie mich sehen, schütteln sie ihren Kopf.
Matthäus 27, 39, die Vorübergehenden schüttelten den Kopf und sagten, du, der du.
Herr Libby?
Ja?
Fällt die Schuld des Judas auch auf seine Eltern zurück? Also so verstehe ich den Vers 14.
Ja, gedacht werde vor dem Herrn der Ungerechtigkeit seiner Väter. Es ist eben so, dass und Ezekiel ganz ausdrücklich lehrt, dass Kinder nicht für die Sünde ihrer Väter gestraft werden, sondern ein jeder wird für seine eigene Schuld gestraft. Aber, ich gebe das Kapitel an, das ist ganz wichtig. Wie? Ezekiel 18. Ganz wichtiges Kapitel. Aber es ist eben so, dass schon in den 10 Geboten wird beim zweiten Gebot gesagt, dass Gott die Sünde der Väter rächen wird bis ins dritte und vierte Geschlecht. Aber hinzugefügt wird, derer, die mich hassen. Also da, wo Menschen über Generationen im Bösen weitergehen, kommt dann eines Tages das Gericht. So wie das war für das jüdische Volk zur Zeit von Nebukadnezar. Die Väter gingen im Götzendienst voran und dann kam der Moment, wo dann die letzte Generation unter das Gericht der Babylonier kam. Und so war das auch im Jahr 70, da kam dann das Gericht über das jüdische Volk, aber in den Jahrzehnten davor hat die Verwerfung des Messias stattgefunden. Und so kommt eben quasi ein Punkt, aber nicht bedingungslos, sondern das Gericht über die, die wegen ihrer eigenen Sünden, aber die eben in der Schuld der Väter weitergegangen sind, und so kommt schließlich dann das wie ein Paket über die weitere Generation. Und so sehen wir das auch manchmal in Familien, wie sich Dinge über Generationen fortsetzen, im Üblen. Es ist ganz interessant, so Familiengeschichten zu sehen, aber in den Zehn Geboten steht dann auch, der Güte erweist über Tausende hin, der, die mich lieben. Und so ist es interessant, wenn man manchmal so Stammbaumforschung macht, dass man plötzlich sieht, ich war gerade vor kurzem bei jemandem zu Hause, der hat das gemacht bis in die, ja, fast in die Reformationszeit zurück, und da stellt er fest, dauernd waren da Gläubige in dieser Familie. Also bis in die, dort war es bis so 1600. Oder ich kenne eine andere Familie aus La Rochelle in Frankreich, die haben Stammbaumforschung gemacht und sind dann zurückgekommen bis auf einen Onkel von Luther. Das ist schon erstaunlich. Also die können wirklich nun ihre Familie zurückführen, wie da Gläubige waren seit den Tagen der Reformation. Das sieht man immer wieder, wie sich das dann so fortsetzt. Aber man kann nicht sagen, ja, die sind jetzt halt ein bisschen auserwählter als andere. Nein, jede Generation muss sich neu bekehren. Und wir haben keine Garantie, dass plötzlich in einer Generation nicht eben manche sich wirklich als Feinde gegen den Herrn wenden. Aber man sieht doch diesen Zusammenhang, wie das über Generationen weitergehen kann, sowohl im Guten wie im Schlechten. Aber niemand ist determiniert, festgelegt. Denn wir sehen gerade in der Zeit der Könige in der Bibel, wie oft war Vater und Urgroßvater gottlose, böse Männer. Und dann kommt einer, der kehrt um. Kommt unter den Segen Gottes, es gibt eine Reformation. Das zeigt uns, jede Generation hat die Chance, ganz neu anzufangen und die Vergebung und den Segen des Herrn zu bekommen. Da kann dieser Fluch kann jederzeit abgeschnitten werden. Ja, jetzt sollten wir aber zum Schluss kommen. Also Vers 29 sollte man übersetzen, haben wir gesehen, einfach als Futurum. Meine Widersacher werden bekleidet werden mit Schande. Und dann Vers 30 nochmals. Ich, wer liest? Jawohl. Ja, das reicht. Da schließt sich der Psalm wieder mit Vers 1. Gott meines Lobes, schweige nicht. Und diese Ankündigung des Herrn Jesus, die müssen wir jetzt im Zusammenhang sehen mit Hebräer 2. Schlagen wir das zum Schluss noch auf. Hebräer 2, des Zusammenhangs wegen Vers 11. Es geht um den Herrn Jesus, er ist der Anführung, der Errettung der Gläubigen. Jetzt Vers 11.
Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen.
Weiter.
Indem er spricht, kundtun will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen.
Jawohl. Ein Zitat aus Psalm 22. Also der Herr Jesus sagt dort Psalm 22 als Auferstandener, das haben wir damals gesehen, wo die Wende kommt mit der Auferstehung Jesu in Psalm 22, in diesem Kreuzespsalm. Und dann kommt diese Ankündigung, ich will deinen Namen verkündigen, meinen Brüdern. Der Jesus ließ Maria Magdalena sagen, gehe hin und sage meinen Brüdern, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Und hier das Bekenntnis, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und das tut der Herr Jesus seither in allen Gemeinden, wo die Gläubigen versammelt sind, um den Herrn, um ihn zu loben. Da will er durch sie Gott loben. Das heißt also Folgendes: Der Herr Jesus sagt in Matthäus 18,20, da wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und da, wo wir so im Namen Jesu zusammenkommen, da will der Herr Jesus durch seinen Geist das Lob in unseren Herzen bewirken. Und wenn wir als Erlöste gemeinsam singen, in Anbetung, dann tut das der Herr gewissermaßen durch uns. Er, der in seinem ganzen Leben eben Gott, den Vater vor sich hatte, als Gott meines Lobes, schweige nicht. Ja, wir kommen zum Schluss. Ich möchte nächstes Mal, das hat mir nicht mehr Zeit, noch die anderen Psalmen hinzufügen, wo wir Hinweise haben auf Judas. Eben nicht nur Psalm 109, ich habe das bewusst früher diese paar Stellen noch ausgelassen und jetzt möchte ich dann das nächste Mal mit Psalm 109 noch verbinden. Das gibt so ein abgeschlossenes Bild über Judas. Und da gehen wir weiter im Thema. Ja, wollen wir noch beten zusammen. Herr Jesus, wir möchten dich preisen, dass wir so in deinem Wort deine Herrlichkeit sehen durften, in deiner Erniedrigung hier auf Erden, in deinem Gehorsam, in deiner Hingabe bis zum Schluss, bis nach Golgatha, bis hinein in dein Sterben, wo du gebetet hast, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Herr Jesus, du bist uns in allem das vollkommene Vorbild und wir bitten dich, dass du uns hilfst, wenn wir dich so betrachten, dass wir doch dadurch, wie dein Wort es verheißt, immer mehr in dein Bild verwandelt werden. Du möchtest nicht, dass wir uns dauernd mit uns selber beschäftigen, sondern dass wir uns mit dir beschäftigen, aber wir dürfen wissen, dass das auch uns verändert in dein Bild, sodass wir wirklich in deinen Fußstapfen vorangehen können, dass wir auch den Menschen Gnade wünschen und eben nicht zurückgeben, sondern uns einfach ganz dir anbefehlen, auch in den Momenten, wo uns Unrecht getan wird. Aber eben so wie du, Herr Jesus, der du den Menschen die Möglichkeit gabst zur Buße und zur Vergebung. Und diese Gesinnung möchtest du in unseren Herzen einprägen. Amen.